Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zu den Positionen einer Sondersendung des Podcasts Projektionen Kinogespräche, normalerweise mit Sebastian Seidler und Markus Stiegelecker. Heute nur mit mir, Markus Stiegelecker, und meinem Gast, Markus S. Kleiner. Er ist Professor für Medienwissenschaft an der SRH Berlin University of Applied Sciences und Vice President for Creativity and Interaction. Und er ist hier zum Thema Kino versus Streaming. Wir werden heute diskutieren, was die Bedeutung von Kino aktuell ist, auch angesichts der Pandemiesituation, und welche Bedeutung das Streaming für die Verbreitung von Filmen und Serien hat. Der Anlass ist, dass am 1. Oktober im Drömer Verlag sein Buch erscheint mit dem Titel Streamland: Warum Netflix, Amazon Prime und Co. unsere Demokratie bedrohen. Dieses Buch werden wir heute auch ein bisschen vorab vorstellen. Es ist ja, wie gesagt, noch nicht verfügbar, aber es ist vorbestellbar. Ne?
Ja, absolut.
Herzlich willkommen, Markus S. Kleiner.
Ja, herzlichen Dank für die schöne Einladung, mein lieber Freund und geschätzter Kollege. Endlich darf ich bei euch im Podcast in der großartigen Reihe dabei sein. Freue ich mich heute mit dir ein freundschaftliches Streitgespräch über die beiden Konstanten Kino und Streaming zu sprechen.
Wie, du wirst dich schon streiten mit mir?
Das machen wir doch immer ganz liebevoll. Du bist ja der große Vertreter in Deutschland für Film als Kunst. Ich bin da ja liberaler unterwegs. Mich interessiert Bewegtbild generell ohne Fokussierung. Und ich glaube, wir haben sehr viel Dynamik, produktive Dynamik mal zu diskutieren, in welche Richtung sich Streaming entwickelt, in welche Richtung sich Kino entwickelt und wie beide aufeinander einwirken.
Sehr schön, ja. Sag mal, wann warst du das letzte Mal im Kino?
Das war tatsächlich Anfang des Jahres. Du wirst mich nach dem Film fragen, ich weiß es nicht mehr. Ich war, glaube ich, in Duisburg im Programmkino, im Filmforum. Da gehe ich meistens hin. Ich bin kein Freund von Multiplex-Kinos. Das stößt mich ab. Mich stressen die Menschen da, die ihre XXL-Popcorn-Tüten über meine Sachen schütten oder diese Cream-Cheese-Soße. Und mich interessiert das kleine, fokussierte Kino. Duisburg hat ein sehr schönes, altes, traditionelles Kino, das Filmforum. Im Ruhrgebiet gibt es ja auch noch diese Programmkinokultur. Und wenn ich ins Kino gehe, heute noch, dann gehe ich ins Programmkino.
Ja, das ist für mich auch sehr gut nachvollziehbar. Das geht mir natürlich ähnlich. Interessanterweise war mein letztes Kinoerlebnis vor dem Shutdown. Das war relativ intensiv. Ich habe mir nachts in einer Nachtvorführung in Berlin noch den Film Jojo Rabbit angeguckt. Und am nächsten Morgen dann, direkt passend, die ernsthafte Variante, historisch gesehen, Ein verborgenes Leben von Terrence Malick. Was sehr intensiv war, weil ich hatte quasi nicht gefrühstückt. Der Film ist 3 Stunden lang und ich hatte ja abends noch den Kopf voll mit dieser Anti-Nazi-Satire Jojo Rabbit. Ja. Und das war in der Tat ein sehr spezielles Erlebnis, weil das ist auch das, was natürlich für mich Kino auch auszeichnet. Das Kino zwingt uns zu fokussieren. Wir sind in einem Dispositiv, in einem dunklen Raum, müssen auf eine Leinwand gucken. Wenn wir rausgehen, verpassen wir etwas. Wir haben keine Chance, eine Pause einzulegen. Unser freier Wille ist dabei eingeschränkt. Also wir werden diktiert von dem Film, von der Filmvorführung. Und das ist für mich total wichtig, also dass ich einfach gar nicht die Chance habe, mein Handy zu checken oder mal kurz rauszugehen und anzuhalten und solche Dinge. Das mache ich natürlich auch. Ich meine, ich gucke ja auch viel Heimmedien, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn wir über Kino sprechen, das ist meine Position. Du hast vollkommen recht.
Ja. Ich habe eine ganz andere Position zum Kino selbst. Also ich gehe gerne ins Kino, aber viel weniger als früher. Für mich ist der Ort der Fokussierung nicht das Kino per se, das war es aber noch nie, sondern ich möchte möglichst selbstbestimmt mich mit Medien auseinandersetzen, ob es nun mit Musik war oder ob es Filme waren, Bücher, an Orten, die ich für mich definiere. Und dann fokussiere ich mich an Orten, die mich in ein bestimmtes Rezeptionsverhalten hineinzwingen. Für mich ist es eine Form von Zwang. Also ich muss meine Freiheit aufgeben. Wenn ich sie aufgeben will, mache ich das, aber ich möchte nicht gezwungen werden. Dann fühle ich mich eingeschränkt in dem Erleben, hier im Beispiel von Film, weil ich möchte sagen, hey, es ist jetzt 19.12 Uhr und ich möchte mit meinem Kaffee, den ich mir mache, oder mit meinen Snacks, die ich habe, alleine mir einen Film ansehen. Oder es ist morgens um 7 und ich setze mich ja mit dem Film auseinander und mache das an Orten, die mich öffnen, dass meine Rezeption von Film optimal für mich ist. Und das hat bei mir im Kino, kann bei mir im Kino klappen. Also je auratischer so ein Programmkino ist, je toller der Ort ist, der mich dann öffnet oder mich mitnimmt oder mich auch klein macht, wo ich sagen kann, wow, dieser Ort hat so eine tolle Aura, so eine tolle Geschichte, ich möchte mich dem jetzt hingeben. Ist das in Ordnung? Aber es ist nicht davon abhängig. Also ich glaube, das ist der Unterschied bei uns beiden, dass wir eine andere Sozialisation mit Filmen oder auch mit dem Ort Kino haben. Das hat weder was mit gut noch schlecht zu tun. Das ist einfach eine andere Sozialisation, ein anderer Zugang. Ja. Fokus ist natürlich fundamental wichtig für mich. Wenn ich mich mit einem Buch, mit einem Film, mit der Musik auseinandersetze, muss ich mich wirklich reinlassen, muss ich mich fallen lassen, muss ich mich öffnen, muss ich bereit sein, das in mich aufzunehmen. Ich glaube, das verbindet es dann wieder.
Ja, also ich muss halt sagen, das liegt natürlich auch an einer ganz grundsätzlichen Sicht auf Kunst und Kultur, wie man die wahrnimmt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Das ist vollkommen, also, und ich denke auch, es wird einige geben, die das teilen, überhaupt keine Frage. Es hat aber auch sehr viel mit Kunst, naja, nicht auch im weitesten Sinne Unterhaltungsgenuss zu tun. Also quasi, während für mich, was ich beschrieben hatte, morgens nach einem Kaffee in einen dreistündigen meditativen Film über jemanden zu gehen, der, was weiß ich, den Kriegsdienst im Zweiten Weltkrieg verweigert und dann quasi zweite Hälfte des Films da auf seine Todesstrafe vorbereitet wird, das ist schon, sagen wir mal, nicht unbedingt nur Genuss. Das ist, hat was mit Askese auch zu tun. Das hat was mit einer Auslieferung an den Film zu tun. Und für mich gibt es schon diesen Moment des Cinemasochism. Also dieser, ich ordne mich dem Film unter und liefere mich dem Erlebnis aus. Und das kann sehr unangenehm sein. Also es kann auch sein, dass ich die letzte Stunde des Films dringend auf Toilette muss, aber nicht gehe, weil ich will nichts verpassen.
Okay. Ja?
Ich habe das mal mit Apocalypse Now gehabt, in dem langen Cut. Ich wollte kein Bild verpassen. Es war ist irgendwie wie so, als ich hätte jetzt das Ritual unterbrochen. Und das geht nicht. Ja? Okay. Das wäre so eine Ketzerei gewesen. Und für mich hat das wirklich einen rituellen, also fast einen religiösen Akt bringt das mit sich. Und das Interessante ist, ich teile das nicht mit vielen Leuten, diese Perspektive, aber es gibt tatsächlich immer wieder Leute, die sich als cinephil sehen. Also Cinephilie ist wirklich diese, da ist die Leidenschaft für den Film den persönlichen Bedürfnissen übergeordnet, obwohl es ein persönliches Bedürfnis ist, aber es reduziert die Möglichkeiten der eigenen Entfaltung für die Zeit.
Ich kenne das ja bei dir und ich kann das bei dir voll nachvollziehen. Ich kenne das aus deinen Arbeiten, ich kenne das, weil wir lange befreundet sind und auch zusammen im Kino waren.
Ja.
Und das ist, mir leuchtet das ein. Bei mir ist es einfach etwas anderes, weil für mich ist die Auseinandersetzung mit Filmen immer Dialog. Es ist nicht so, ich ordne mich nicht dem Film unter, weil der Film Kunst ist oder Askese verlangt oder rituell sein muss. Nicht, dass ich das ablehne oder für falsch halte, nur bei mir ist es einfach umgekehrt. Ich möchte mit dem Film, der mich interessiert, in einen Dialog treten zu einem Zeitpunkt und an einem Ort, der mich bereithält, das machen zu können. Und wenn ich Dialog meine, ist es auch so wie in Gesprächen. Man geht auch mal zurück, du hast doch gerade das gesagt. Und für mich ist es dann, und das ist dann beim Streaming-App, oder wenn ich habe ja auch früher DVDs gesammelt, mache ich heute nicht mehr, ist es so, ich konnte zurückspulen. Ich konnte mir nochmal etwas anschauen. Ich war vielleicht überwältigt von einer Szene, von einer Einstellung, von einer Farbe, von einem Sound. Wir haben gestern Abend über Lords of Salem gesprochen, wo der Horror ja über dieses Sounddesign herkommt. Und das wollte ich dann nochmal erleben. Und das ist für mich einfach interessant, dass ich dann sagen kann, okay, dieser Dialog, dieser Austausch, dieses auch Begegnen des Films, aber in einem anderen Kontext, ist für mich wichtig. Sonst könnte ich auch keine Filme im Zug sehen. Mhm. Das ist ja auch etwas, ich kann mich öffnen für einen Film. Ich habe mal, das ist schon 10 Jahre her oder 12 Jahre her, Into the Wild gesehen. Mhm. Ja, und Into the Wild habe ich im Zug gesehen. Es war unglaublich unangenehm. Zweite Klasse, Deutsche Bahn, an einem Viererplatz, unangenehme Menschen drumherum.
Den habe ich auch im Zug gesehen.
Echt? Ja?
Interessant.
Echt?
Ja. Ja.
Und es ist ja der Film, der die absolute Kontemplation verlangt. Ja. Der will ich ja rausnehmen. Ja. Eine Geschichte eines Menschen, der raus aus der Zivilisation geht, der einfach enttäuscht ist von der Zivilisation, von seiner Familie und zu sich kommen will, in Naturerlebnis. Und das ist ja auch, da sind ja sehr viele rituelle Momente auch in diesem Film enthalten, die dich ja auch bei dem, was du gerade beschrieben hast, abholen können. Und ich habe, dieser Film hat mich an einem Ort, der so unangenehm wie nichts war, freitagsabends von Berlin nach Duisburg, total voll. Die haben Picknick gemacht mit Leberwurstbrot und das weiß ich noch, Gürkchen und fiesen Getränken und es stank und es war heiß. Und dieser Film hat mich vom Laptop, im Zug so runtergebracht, so zu mir gebracht, mich so entspannt und mitgenommen, dass ich gar nicht aussteigen wollte, weil der Film war noch nicht zu Ende, als ich in Duisburg war.
So sehr gut. Ja. Ja. Naja, das ist wiederum für mich ein Zeichen für diese Kraft, die ich als die Verführungskraft des Films sehe. Der Film holt dich tatsächlich aus einer Sicherheit in eine andere Welt und verführt dich dazu, quasi diese Welt auch mit, ja, also willentlich zu verlassen.
Absolut.
Und das, ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil es auch diese Kraft zeigt, denn es kann einem relativ wenig davon wegbringen. Als Filmwissenschaftler würde ich auch immer wieder sagen, einen guten Film kann nichts ruinieren. Also selbst das schlechteste Dispositiv und die schlechteste Wiedergabequalität lässt immer noch ahnen, wie gut der Film ist. Also man kann das immer noch beurteilen. Selbst wenn man nur einen Ausschnitt aus dem Standbild sieht, hat man immer noch das Gefühl, wow, okay, da ist eine Kraft.
Genau.
Und das ist ja ist auch einer der Gründe. Ich meine, ich würde mich ja mit anderer Kunst beschäftigen, wenn ich die für so stark hielte. Aber Film ist wirklich für mich in meiner Sozialisation auch das Wesentliche. Es gibt natürlich andere Dinge, die uns auch verbinden. Ja. Konzerterlebnisse, natürlich. Musik, Live-Musik, Performance. Die natürlich eine ähnliche Intensität haben. Aber das ist, für mich ist ein Konzerterleben vergleichbar mit einem Kinoerleben und ein CD-Hören vergleichbar mit einem DVD oder Streaming eines Films.
Das ist bei mir vollkommen unterschiedlich. Du weißt noch, als wir damals, das ist ja auch schon ewige Jahre her, bei Steve von Till waren, in einer Kulturkirche in Dortmund, mit Old Seed als Vorband, wie wir beide Old Seed entdeckt haben. Oder so der,
wir waren bei Scott Kelly.
Scott Kelly war es, genau. Steve von Scott Kelly, genau. Ja. Und dieser Ort hat es total ausgemacht. Das Konzert musste an diesem Ort stattfinden.
Yeah.
Das war ja zur Karnevalszeit auch noch. Genau. Ja, Altweiber oder wann es war.
Genau, ganz furchtbar. Total isoliert hat.
Total Ort, isoliert. Ja. Und dieser Raum hat wirklich, das war so eine Heterotopie. Ja. Das war so ein Ausschluss. Und da brauchte ich live diesen Ort, dieses Erlebnis. Ja. Das brauche ich beim Film, brauche ich nicht diesen Kinoort, diesen auratisierten Ort, sondern das kann bei mir zu Hause sein, das kann bei der Fahrt sein. Ja. Bei Musik ist bei mir umgekehrt. Also ich brauche die Live-Situation und keine Live-DVD. Kann das jemals?
Nee,
kann
niemals.
Niemals, im Entferntesten.
Da, ein ganz wichtiger Punkt. Kein Streaming-Konzert.
Genau.
Nein, irgendwie niemals. Irgendjemand plays Guitar at home. Nein. Kann das irgendwie kompensieren?
Nein.
Wie das gemeinschaftliche Erleben eines Konzertbeginns, auf den man wartet.
Genau. Ja,
also ich habe solche Erlebnisse auch in den letzten Jahren gehabt. In Kopenhagen war ich spontan auf Chelsea Wolfe und diese Spannung, diese Intensität mit dem Konzertbeginn, das ist für mich vergleichbar mit quasi, als ich zum ersten Mal Blade Runner gesehen habe auf der Leinwand oder sowas. Also das sind schon diese, wo alle Sinne vereinnahmt werden, wo man sich komplett aus der Welt herausgeschält fühlt.
Ja.
Okay, gut. Also es geht um unterschiedliche Rezeptionsformen, die dennoch Intensität bewahren können. Deine These ist ja auch, du kannst auch im Zug auf dem Laptop einen Film intensiv erleben, wenn er denn diese Kraft hat. Das ist natürlich die Bedingung. Nicht jeder Film hat diese Kraft.
Nein, und ich bereit bin, mit ihm in einen Dialog zu treten. Er muss mich öffnen, aber ich muss auch offen sein.
Ja.
Anders funktioniert das nicht, weil ich nicht dieses Modell habe, also was du gerade vorgestellt hast, dass ich mich der Kunst unterordne in meinen kreatürlichen Bedürfnissen, sondern ich brauche auf Augenhöhe einen Dialog. Und das ist aber auch genauso, dass du, da haben wir ja auch drüber gesprochen oft, wenn du sagst, das ist ein Film, das ist Kunst und egal, ob du ihn gut findest, du musst ihn als Kunst schätzen können, einordnen können und so weiter, da wäre ich auch raus. Da würde ich sagen, wenn der Film mich nicht überzeugt, mich anspricht, ich bin kein Filmwissenschaftler, ich muss nicht Film lehren und so, sondern mich jetzt sagen, aber vor allem aus einer Rezeptionssituation heraus nicht erreicht, dann erreicht er mich nicht. Das ist der Unterschied, glaube ich, der beiden Positionen, die beide aber die hohe Wertschätzung für den Film haben.
Ja, klar. Ich erinnere mich, das will ich vielleicht noch, um diesen Themenbereich ein bisschen zu runden. Wir haben mal ein gemeinsames Filmerlebnis gehabt, das war an einem Geburtstag von dir. Ja. Da hattest du uns eingeladen in Den Menschen so fern.
Ja.
Ein Film mit Musik von Nick Cave und Warren Ellis. Mit Viggo Mortensen in der Hauptrolle. Eine Albert Camus-Verfilmung,
ja, genau.
Interessanterweise. Ein Film, der ja völlig untergegangen ist. Es gibt ihn auf DVD, nicht mal auf Blu-ray.
Okay.
Er ist wirklich total stiefmütterlich behandelt worden danach. Aber ein sehr intensives Erlebnis. Da erinnere ich mich, das war also diese ehrfürchtige Ruhe im Kino.
Absolut.
Auch, weil der Film verlangt das ja. Weil es ist wirklich ein konzentrierter, leicht auch philosophischer Film.
Ja, ja.
Und dann danach beginnt natürlich der Dialog. Und wir haben uns intensiv über den Film auch unterhalten. Genau. Und es war ein ganz tolles Erlebnis, also werde ich nie vergessen.
Auch in Bambi, Programmkino, ganz berühmt, in Düsseldorf. Es war der passendste Ort für diesen Film. Der einfach auch von der Architektur her, diese Rundung, dieses Bambi-Kino hatte, war großartig. Wir konnten in der letzten Reihe Mitte sitzen auch. Mhm. Und das hatte wir erhoben und wir konnten wunderbar, also wirklich auf die Leinwand sehen. Aber diese Stille, diese Andacht hat der Film möglich gemacht.
Ja.
Nicht nur, weil das klassische Programmkinopublikum da war, sondern der Film hat es möglich gemacht.
Ja.
Und den, da bin ich sehr froh, dass wir den im Kino gesehen haben und nicht auf DVD. So ein Film, den wir hier mal zusammen gesehen haben, den wir in der Stadt auf DVD gekauft haben, Escobar, den muss ich nicht im Kino sehen. Den haben wir hier schön gesehen und das ist alles in Ordnung. Ja. Also mit Dolby Surround und alles wunderbar, aber da brauchte ich kein Kino für. Und das ist sozusagen das, was ich sehr interessant finde, dass für mich Filme nicht unbedingt an Orte gebunden sind, aber wenn man so sagen, wie das zufällig ist, man sucht diesen Film aus, er war gerade da, ne, und dann einfach sagt, verdammt nochmal, ja, das musste dieser Ort sein, das kann kein anderer sein. Mhm. Ich habe den Film zweimal noch gesehen und er hatte nicht mehr die Stärke im Heimmedium wie in diesem Kinoerlebnis.
Ja, okay. Mhm. Ja, jetzt der zweite Aspekt, der ja auch immer wieder jetzt Anklang ist. Film wird immer mehr erst auf Heimmedien verlagert. Wir haben ja eine sehr lange Dominanz. Wir hatten Video, wir hatten vorher noch Super 8. Das wurden ja Filme auf Super 8 verkauft. Genau. Die waren unglaublich teuer damals. Aus meiner Kindheit kenne ich das noch.
Ich auch.
Und man kannte auch meistens irgendjemanden, der mal so einen Projektor hatte und dann auch so Filme, es waren meistens ja gekürzte Fassungen auf 40 Minuten oder 20 Minuten nur gekürzt, so Krieg der Sterne nur mit Raumschlachten oder sowas. Und es waren immer die Action-Szenen. Ja. Also es war nicht zensiert, sondern es war die Handlung, der Dialoge und so war gekürzt, damit man die Action-Szenen voll zu Hause erleben konnte. Das hat auch was. Das ist eigentlich nochmal eine ganz eigene Ästhetik, die durch Super 8 entstanden ist. Aber Video war lange Zeit das dominierende Medium, das die 80er und 90er Jahre hindurch das halt so aufrechterhalten hat. Dann aber kam DVD und für mich war das ein sehr wichtiges, so ein Erlebnis, das habe ich mir immer gewünscht, Filme auf CD quasi.
Ja, ja.
Und weil ich mochte das Format der CD, bis heute mag ich das übrigens. Ich habe auch eine Menge Schallplatten und schätze die auch sehr, aber weil es ist als Kunstobjekt durchaus was anderes. Aber CDs sind einfach eine sehr praktische Rezeptionsform und bei Film habe ich mich sehr gefreut, als DVDs auskamen. Und der DVD-Markt war enorm weltweit. Ja. Also, und er ist bis heute ja präsent. Also DVDs gibt es bis heute und werden auch gekauft, interessanterweise. Der DVD-Markt wurde nie wirklich durch etwas ersetzt. Als Blu-ray aufkam, habe ich mich wieder sehr gefreut, weil ich mir dachte, super praktisch, immer noch dasselbe Format, aber in viermal so großer Qualität. Ist also für mich total spannend als Cinefilm-Filmsammler auch. Und ich habe ja dann auch selbst sehr viel an Bonusmaterial und so weiter mitgearbeitet. Das ist auch bis heute so. Jetzt haben wir UHD und diese ganzen anderen noch höherwertigeren Formate. Die haben sich aber alle nicht mehr in der Breite durchgesetzt. Also schon mit Blu-ray war es so, dass das nur für Sammler relevant wurde und für so ein paar Technik-Freaks, die ihre Anlage damit ausfahren können. Mhm. Aber im Endeffekt ist es so, dass DVD das Heimmedium eine Zeit lang geblieben ist, bis Streaming kam.
Ja.
Jetzt haben wir Streaming. Streaming ist die im Internet übertragene, hochqualitative, das ist ja das Besondere, hochqualitative Rezeptionsform von Filmen und Serien, Dokumentarfilmen und so weiter. Das ist etwas, was kommerzialisiert wurde natürlich mit Abo-Modellen und so weiter. Genau. Also darüber können wir gleich sprechen. Und das ist das, was eine neue Generation tatsächlich vor allem kennenlernt. Also ja. Die Teenager-Generation von heute lernt vor allem Streaming kennen. Und wenn sie mit 16 so in der Pandemie jetzt auch noch erleben, dann ist auch Kino für die überhaupt kein Thema mehr, weil es wird ja nicht angeboten. Ja, also wir sind ja momentan im August 2020 immer noch in der Situation, dass wir dass die meisten Kinos sehr stark reduzierten Betrieb nur haben, ne, eingeschränkt durch die Hygienemaßnahmen oder sind immer noch geschlossen. Also in Mainz sind einige Burgheim-Kinos immer noch zu, weil sie so klein sind, dass es sehr schwer ist, die Hygienemaßnahmen zu beachten. Und die anderen sind offen, aber sie sind sehr frustriert. Die Besitzer sagen, es lohnt sich eigentlich nicht, weil sie nie so, selbst wenn es voll ist, ist es nie voll genug, um die Kosten zu decken. Und deswegen haben wir eine große Krise des Kinos. Wir haben keine Krise des Streamings. Als die Pandemie begann, war es sogar so, dass das so intensiv genutzt wurde, dass man von der einem Schwächeln des Internets berichtete zum Teil. Und da sind wir an einem wichtigen Punkt. Du hast jetzt ein Buch geschrieben, Streamland, das unser ganzes Land quasi schon darauf fixiert, dass es im Streaming-Rausch ist. Und für mich als Cinephilen ist das zunächst mal ein Albtraum. Also für mich ist es zunächst ein Albtraum, ich sage es ganz offen. Ja, ich nutze das auch. Also ich hab einige dieser Streaming-Modelle auch abonniert. Alle quasi legalen Formen sind für mich relevant, weil viele Serien und Filme sind ja auch nur noch da verfügbar.
Ja, genau.
Wir haben jetzt, ich will jetzt keine konkreten, das führt zu weit, aber es gibt Serien, die einfach nur noch im Stream verfügbar sind, die gar nicht mehr erscheinen auf festen Heimmedien.
Ja.
So, und jetzt wäre die Frage, kannst du uns vielleicht ganz kurz erklären, worum es in deinem Buch denn geht?
Ja, natürlich. Da möchte ich erstmal zurückgehen zu dem Thema Video. Ja. Weil, wenn wir über Streaming reden, müssen wir zum Video und zur Videothek vor allem zurück, weil wir hier einen Moment der Befreiung haben, was ganz wesentlich ist auch für den Erfolg der Streamingdienste. Es war zum ersten Mal medienhistorisch überhaupt gesellschaftlich möglich, losgelöst von den festen Abspielorten, also dem Fernsehen und dem Kino, Inhalte wie Filme und Serien verfügbar zu haben, wann man sie haben möchte. Man muss ein Abo machen bei der Videothek und konnte dann diese Filme ausleihen, für die man sich interessiert hat. Serien war ja nicht so VHS-Medium, das kam ja erst mit der DVD. Es waren aber vor allem Filme. Und man hatte die Möglichkeit, losgelöst von einem verordneten Plan der Bewegtbildbespaßung zu konsumieren. Und das hat sich mit dem Erfolg der DVD auch fortgesetzt. Man hatte die Möglichkeit, sich seine eigene Filmgeschichte zusammenzustellen, Filme nochmal zu kaufen, die überall sozusagen mal im Fernsehen stattfinden nochmal und im Kino. Und es war Freiheit so. Aber beim DVD-Markt, bei der Videothek, man hat zwar seine Angaben gemacht, ich wohne da, wir haben ein Abo darin, aber man wurde nicht so dokumentiert. Das war sozusagen fokussiert auf die Videothek selbst. Man kann nicht in diese großen Datenbanken, die Daten waren nicht überall verfügbar für die Konzerne und so weiter.
Yeah, yeah.
Und das ist sozusagen etwas, was beim Streaming sozusagen ein Umkippen von Freiheit ist. Darum geht es mir im Buch. Ich rede im Buch nicht über einzelne Filme und Serien, die spielen da eine Rolle, sondern ich rede über Streaming als Ökonomie und System. Und was macht sozusagen das Streaming-System? Weil das ist das Leitmedium unserer Zeit. Darum geht es im Buch, sowohl beim Bewegtbild als auch bei der Musik. Spotify ist der Riesenmarktführer, was Musikstreaming angeht, Apple Music, Amazon Music. Also die ganzen Streaming-Anbieter haben Musik, haben Bewegtbild und der Großteil des Konsums findet eben über Streaming statt. Und dann ist die Frage, was passiert denn da? Wir haben die Idee der Freiheit, überall, wann ich möchte, so viel ich will, was ich will und so weiter. Gib mir Streaming. Ob ich im Zug sitze, ob es 3 Uhr nachts ist, ob ich in New York bin, ob ich in Oerkenschwick bin, das ist vollkommen egal. Ich kann alles sehen, was ich will. Also mal alles in Anführungsstrichen, aber ich habe einen Zugriff auf eine unendliche Vielfalt. Ich muss nichts mitschleppen im Koffer. Ich habe früher mal DVDs mitgenommen, als ich verreist worden bin. Habe mir das am Rechner dann angesehen. So unglaublich mühsam. Du hast alles da. Aber du zahlst einen gigantischen Preis dafür, den man in Kauf nimmt, um seine Gelüste befriedigt zu bekommen. Du gibst deine Daten ab. Du gibst unfassbar intime Einblicke, die sonst niemand von dir hat, indem man sagt, okay, der hat dann und dann diese Filme gesehen. Der hat die so oft wiederholt. Der hat Schauspieler sich angeschaut. Es gibt so eine Kontinuität. Es gibt so eine Sehbiografie, eine Nutzungsbiografie und so weiter. Mhm. Und aus diesen Daten, die alle von dir gesammelt werden, was eine unglaublich gruselige Vorstellung ist. Also, dass du immer, wenn du ins Streaming gehst, Alles, was du tust, 1:1 dokumentiert wird. Keine Marktforschung hat diese Daten wie die Streamingdienste, weil niemand kann so genau vermessen, was du wann tust. Das ist nicht nur ein digitaler Fußabdruck, es ist deine ganze Sehbiografie. Wir verbringen mehrere Stunden am Tag im Streaming.
Und sie ist absolut authentisch, weil sie ja genau das dokumentiert, was wir wirklich tun. Genau. Nicht das, was wir sagen, was wir tun.
Zuerst, und das ist dann der Umkippbewegung bei mir im Buch. Also erstmal so dieses Klarmachen, was heißt das überhaupt, wenn wir denken, ach, ist doch nur Unterhaltung, ach komm, alles wird dokumentiert und so weiter. Also dass wir erstmal uns komplett öffnen, wirklich gläserne Nutzerinnen sind, die so intim und echt, wie du sagst, sind, weil sie nichts verstellen, weil sie nur das anklicken, was sie wollen. Aber dann kommt der nächste Punkt einer sozusagen auch Seh- oder Rezeptionsmanipulation, um die es mir geht, ist, daraus wird dann geschlossen, die Algorithmen schließen daraus, das und das könnte dich auch interessieren. Das ist wie, wenn du zu Amazon gehst, Kunden, die die und die Artikel gekauft haben, haben auch das und das gekauft. Mhm. Und auf einmal kriegst du eine Perspektive aufgelegt, wo du denkst, oh Mensch, die werten doch nur meine Daten aus und dann wissen die schon. Aber Amazon weiß schon oder Netflix weiß schon, was mir gefällt. Yeah. Und dann fängt die Manipulation an. Das heißt, du hast eine Engführung von Sehgewohnheiten. Das heißt, okay, ich habe das geschaut, dann schaue ich mir auch das an und das an. Und du verschließt dich einem viel offeneren Suchen von, naja, was könnte mich noch interessieren, was ist gerade neu und so weiter. Weil auf diesen Oberflächen ist ja immer nur eine, wenn man Startseiten geht, eine bestimmte Auswahl.
Yeah.
Und diese Auswahl ist relativ klein, wenn man wirklich genau hinschaut. Es ist redundant, auch von Streamingdienst zu Streamingdienst.
Yeah.
Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV Plus, das ist alles, hat eine hohe Homogenität. Und auf einmal wird Sehverhalten sukzessive standardisiert. Und Sehtrends werden erzeugt. Ja, die vielleicht überhaupt keine Trends wären, wenn sie nicht so zugespitzt sind. Und
genau.
Dann fängt es an, problematisch zu werden. Und darum geht es in meinem Buch.
Durch die Selektion des Angebotes und die schrittweise Reduktion des Angebotes.
Genau.
Wir haben ja eine sehr auffällige Entwicklung, weg zum Beispiel bei Netflix, weg von Kinoproduktionen von internationalen hin zu Serienproduktionen und dann noch hin zu Eigenproduktionen.
Genau.
Also sowohl die dokumentarischen als auch die fiktionalen Formate werden nicht nur inhaltlich homogenisiert, also es wird mittlerweile, also ich meine, ich unterrichte ja angehende Filmmacherinnen und Filmmacher, die aber genau schon vertraut sind mit diesem Formaten, für die sie auch gerne arbeiten möchten. Ja. Die möchten ja dann eine Netflix-Doku machen.
Genau.
Und die arbeiten schon im Kopf mit einer Formatierung nach diesem Muster, dass man es im Grunde pitchen kann, für das wird jetzt ein 3- oder ein 5-Teiler als Miniserie, um eben etwas, wo ich sofort sagen würde, wo ist die Verdichtung? Wieso kann man das nicht in 70 oder 90 Minuten erzählen? Warum braucht man 3 oder 5 Teile dafür?
Genau.
Das ist ja bei so Serien wie Epstein oder sowas auf Netflix super auffällig, dass die breitgetreten werden. Ja? Aber es geht offenbar um einen Dauerwahrnehmungsmodus, der damit gelenkt werden soll.
Absolut. Zwei Punkte dazu. Das eine ist, dass die großen Streaming-Anbieter, und wir haben im Endeffekt, haben wir wirklich 4 große, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV Plus, das sind sozusagen die Player im Bereich, aber Netflix ist Marktführer immer noch, auch noch vor Amazon Prime Video. Und was passiert ist, sie kaufen immer mehr Filmstudios auf.
Yeah.
Das heißt, Film spielt ja schon seit einiger Zeit eine große Rolle im Streaming, auch eigenproduzierte Filme, die sehr erfolgreich sind auch und stark gesehen werden. Mit tollen Schauspielern, großartigen Regisseuren, die einfach gesagt haben, diese künstlerische Freiheit, die wir im Streaming bekommen, diese Art, mach was du willst, Kohle spielt keine so große Rolle. Diese Momente sind natürlich sehr reizvoll eben für Künstler, aber auch für Schauspieler, sich mit ihren künstlerischen Ideen auszuleben.
Also du sprichst von The Irishman, für Netflix.
Netflix zum Beispiel. Und da sieht man, okay, man kann diesen Film sehen, das ist genrebezogen, ein sehr starker, sehr überzeugender Film, der auch eine unglaubliche Länge hat, die einfach denkst, das könnte bei Netflix gar nicht stattfinden, wer schaut das und so weiter, aber er funktioniert sehr stark da. Andererseits funktionieren zum Beispiel Schauspieler, die im DVD-Markt gar keinen großen Range mehr haben, wie Adam Sandler, der ist auf einmal ein großer Star wieder bei Netflix, die Filme von ihm. Also da passiert sehr viel gerade und gerade je mehr Studios gekauft werden und je mehr man dann wirklich Film in den Filmkulissen produzieren kann, da ist auf einmal Film und nicht nur Serien stark. Das andere, was ganz interessant ist, was Epstein gesagt, diese Serie habe ich auch gesehen, die Doku-Serie, diesen üblen Zuhälterring, Kinderschänderring, Vergewaltigerring. Und was Netflix jetzt macht, und das ist der nächste Schritt der Manipulation, ich kriege 5-mal die Woche, wir haben 7 Tage die Woche, kriege ich von Netflix den Hinweis, schaust du das nochmal an, schau dir das nochmal an. Also, warum soll ich mir jetzt fünfmal Epsteins Doku anschauen? Ich habe die gesehen, ich habe es verstanden, worum es geht. Und das ist der Mechanismus. Oder, oh, du hast das noch nicht zu Ende geschaut. Schau es doch mal zu Ende. Ja. Und du wirst also permanent hingebracht. Oder was kann es als nächstes sein, ist die Frage. Ja. Das ist wie früher an der Wursttheke als Kind. Kannst du noch ein bisschen mehr sein? Kannst du noch eine Scheibe Wurst mehr sein? Und es, du wirst halt also gedrängt in den Konsum, aber wirst dann meistens sozusagen so spiralmäßig gedreht. Und es ist nicht so, dass du, sagen wir mal, in der Woche 20 neue Filme siehst oder 20 neue Serien siehst. Es, du entdeckst immer wieder was, aber trotzdem ist diese, also dieser Mechanismus von Manipulation und rückwirkendem Bedürfnis, so wie das Adorno und Horkheimer eine dialektische Aufklärung nennen, das findet dadurch statt.
Ja. Und darin siehst du in dem Buch, wird das ja im Titel schon deutlich, eine Gefahr.
Ich sehe eine große Gefahr, weil Streaming ist der... also einer der erfolgreichsten Teile in der Digitalwirtschaft. Mhm. Und wenn wir darüber sehen, das Erste, was wir machen, ist schon fast voreingestellt überall, wir wollen etwas erfahren, also wo ist eine Lokalität, was bedeutet ein bestimmter Begriff, gehen wir zu Google.
Ja.
Dann auf einmal gibt es die Google-Algorithmen, die uns einpassen und die uns führen und lenken nach unserem Google-Suchen. Mhm. Ja, wir vertrauen Google oft viel mehr als unseren Partnern, wenn wir sehen, oh, ich fühle mich irgendwie schlecht und Dr. Google weiß Bescheid und ich google mal.
Klamüdien.
Ja, gib ihr was ein und so. Und wir vertrauen dieser anonymen Datenmaschinerie so sehr, wir sind offener wie alles andere. Auch, ne, warum ist Internetpornografie so groß? Weil man all seine Geheimnisse, was man gerne sehen möchte, und das ist ja auch Film, programmischer Film, das eingeben und das aber nicht den, vielleicht nicht Freunden, sonst jemand sagen, sondern wir machen das. Also, die Suchdienste sind eine große Nummer. Wikipedia formiert unser Wissen über die Welt. Das ist ein kleines Monopol von Leuten, die schreiben das Wissen der Welt auf. Und man denkt, das sind Tausende von Menschen, die was aufschreiben. Ist aber nicht der Fall. Und wir vertrauen der Digitalwirtschaft so sehr unser Interessen, unser Leben, unsere Apps, die uns führen durch die Stadt. Niemand schaut mehr auf den Plan. Sondern wir werden geführt und alle sammeln unsere Daten. Auch du hast Alexa, hat mich sehr erstaunt. Weil immer, wenn du mit dem Internet verbunden bist, dokumentiert Alexa, was wir hier sprechen. Alexa ist gerade an. Also sie hört uns zu. Und du wirst Empfehlungen kriegen, die Alexa rausnimmt aus dem, was wir hier sprechen. Also wir sind permanent in der Auswertung. Also wir werden permanent vermessen.
Ich krieg sicher demnächst dein Buch empfohlen.
Das finde ich ziemlich gut. Du kriegst sogar geschenkt und gewidmet. Aber es funktioniert so. Und das ist etwas, was ich extrem Demokratie bedrohend halte, dass eine Wirtschaftsmacht oder verschiedene Wirtschaften, also das sind ja Monopolisten, über die wir sprechen, das Wissen über uns so intim haben, wie kaum jemand anders und unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit nicht ideologisch, aber konsumistisch formen. Und damit richtig viel Geld machen.
Wobei das natürlich auch im Sinne von Horkheimer Adorno eng verbunden ist.
Natürlich.
Dieser Mechanismus erzeugt ja Ideologie.
Das heißt ja Kulturindustrie.
Affirmiert, affirmiert eine Ideologie, die eine Konsumideologie ist.
Natürlich, klar.
Und der wir ja auch in jedem Bereich unterworfen werden.
Die politische Ideologie ist der Neoliberalismus.
Genau.
Das ist ja ganz klar.
Ja.
Und deshalb weißt du ja, das war Kulturindustrie bei Adorno und Horkheimer, das ist der Neoliberalismus. Ja. Und das ist etwas, was vor allem, also nicht darum, dass Menschen viel Geld mit Produkten machen. Wir kaufen auch Butter, wir kaufen Wasser. Wir kaufen, also es geht nicht um materiellen Konsum, sondern es geht darum, dass diejenigen, die unsere Daten besitzen, viel mächtiger sind als teilweise Parteien oder politische Systeme, die niemals so viel wissen, weil sie im Rahmen der Demokratie uns gar nicht so ausforsten können und so weiter. Mhm. Und darin sehe ich eine ganz große Gefahr, dass nämlich durch Unterhaltung, wie bei Streamingdiensten oder Service, wie bei Google, wir standardisiert werden, weil das Erste, was wir machen, ist, wir sind alle permanent mit dem Internet verbunden, mehrere Stunden am Tag sind wir online und durch diese Sprachassistenten, alle sagen, so sind moderne Haussklaven, so Siri, Alexa, aber die hören uns auch immer zu.
Klar.
Und das heißt, es formt unseren Zugang zur Welt, unseren Blick auf die Welt. Mhm. Und das ist, was ich als demokratiegefährdend beschreibe, am System nur der Streamingdienste und zeige, wie auch wir zum Beispiel bei der Serie Dark, die ich für gnadenlos überbewertet halte. Das ist eine Verarschungsserie par excellence, weil sie den Zuschauerinnen die Idee gibt, ihr seid so smart, wenn ihr mit uns versteht, was da geht. Das ist alles so verwickelt und verwoben. Und am Ende, nicht spoilern, wird es ja aufgelöst jetzt in der dritten Staffel. Und im Endeffekt wird nur so getan, als ob man total intelligent sein müsste, um diese ganzen Fäden zusammenzuziehen und so weiter. Mhm. Und im Endeffekt ist nur ein banales Spiel, damit die Zuschauerinnen denken, wow, aber im Endeffekt ist das Pillepalle, es ist Blödsinn.
Also eine Simulation von Komplexität.
Genau. Und wir denken, boah, sind wir komplett so dark. Ja.
Da sind wir auf einem bei einem interessanten Punkt, auf den ich auch jetzt zu sprechen kommen möchte, nämlich gibt es ein Potenzial der Subversion in diesen Kontexten? Es wurde oft darüber gesprochen, zu Beginn, als Netflix hierher kam als Streamingdienst, da habe ich relativ früh auch mich damit auseinandergesetzt und habe tatsächlich Filme entdeckt, wo ich dachte, wow, okay, Wolfsnächte, Hold the Dark von Jacques Saulnier ist ein Wahnsinnsfilm. Jeder sagt natürlich sofort, gut, der ist in Breitband gedreht, der ist fürs Kino gedreht und wurde von Netflix gekauft und erscheint jetzt als Netflix-Film, ist aber keiner. Genau wie Roma.
Roma.
Das ist ein Wahnsinnsfilm. Und da könnte man natürlich sagen, gut, wir haben offenbar das Potenzial, künstlerisch sehr hochwertige, herausfordernde Filme in Streamingdiensten unterzubringen und einem vergleichsweise größeren Publikum zu vermitteln. Ja. Das wäre fast eine künstlerische Subversion eines kommerziellen Systems. Gleichzeitig haben wir eine Gegenbewegung von Walt Disney, die eine Verknappung, künstliche herbeirufen, indem sie bestimmte Filme aus den Programmen nehmen. Sie haben damals ja schon das im Kinokontext gemacht, dass sie die Rechte zum Beispiel an Prinzessin Mononoke kauften, um keine eigene Konkurrenz im Kino zu haben und den dann einfach nicht rausbrachten. Ja. Da gab es ja lange Diskussionen, bis der überhaupt verfügbar war. All diese Dinge haben sich auch verändert mittlerweile, aber es ist dieses Aufkaufen, Fox ist aufgelöst quasi als eigene Produktion und wird dann übernommen und dann wird das gelenkt. Also wir haben einerseits die Idee, man könnte was Subversives in kommerziellen Kontexten platzieren, andererseits haben wir eine Überkommerzialisierung, die zu einer Verknappung und einer Lenkung des Angebotes führt. Wie siehst du das Potenzial des Subversiven und Künstlerischen in dem Zusammenhang?
Naja, dadurch, dass du erstmal die künstlerische Freiheit bei den Regisseurinnen hast, eine Serie, die niemals für ein Massenpublikum ist, aber eine der für mich wichtigsten Serien der letzten 10, 15 Jahre, es ist Too Old to Die Young von Nicholas Winton-Refn.
Oh ja.
Das ist eigentlich eine Nicht-Serie.
Ja.
Und der alle Serienkonventionen bricht, der eigentlich jede Folge ist ein eigener Kinofilm und am Ende wird es dann halt ultra kurz, also 20 Minuten oder so, letzte Folge. Und das ist in keinem Fernsehen, das wäre auch nicht bei HBO und so weiter möglich gewesen. Das war nur im Streaming-Kontext möglich. Und da denke ich mir, das ist großartig, dass solche Serien stattfinden können. Und da muss es eben ganz, ganz viel, dass das Mainstream-Publikum abholt, weil der Großteil der Zuschauerinnen sind im Mainstream-Publikum. Und also wie das Marvel-Universum, da wird nie jemand wie Nicholas Winton-Refn herankommen, mit seiner Filmkunst oder mit seiner Serienkunst. Aber muss er ja auch gar nicht, weil er findet ein Publikum. Und wenn das möglich ist, dass du halt über eine Etablierung eines neuen Mainstreams, ich nenne das immer in meinen Interviews und meinen Büchern eine neue digitale Volkskultur, die entstanden ist, durch Netflix, Amazon Prime und Co. Wenn das möglich ist, ist es in Ordnung. Dann hat es ja schon was Subversives in sich.
Ja.
Man muss immer aufpassen, auch das Subversive hat etwas Normatives an sich. Da gibt es immer besser, schlechter, richtiges Leben, falsches Leben. Das ist nicht meine Herangehensweise, weil ich bin nicht ideologisch auf der einen oder auf der anderen Seite. Ich möchte Mechanismen verstehen. Ich möchte Systeme verstehen. Und wenn das System möglich macht, ist das stark. Aber es wäre gut, wenn es das halt auf lange Frist macht. Auch so eine Serie wie House of Cards, die kompletter Mainstream ist, ist eine extrem starke Serie, wenn es darum geht, US-amerikanische Politik zu verstehen und Verwicklungen zu verstehen. Und das ist jetzt im Vergleich zu Too Old to Die Young völlig Mainstream-Serie. Aber sie ist stark, sie ist toll. Und das ist ja auch immer möglich. The Irishman ist auch möglich. Das heißt, ich glaube, künstlerisch ist sehr viel möglich in den Streaming-Diensten, für Filmkunst, für Seriendienst, im Dokumentarfilm. Aber Streaming ist zu gierig, Streaming-Systeme, weil es kommt Live-Fernsehen rein. Ja, dann hast du auf einmal Fußball. Ich möchte bei Netflix und also bei Amazon Prime möchte ich nicht Fußball sehen. Gegen wen Bayern spielt, ist mir sowieso egal. Also Fußball ist jetzt nicht mein Ding. Aber wenn ich sage, hey, ich habe einen Streaming-Dienst, wo es um Bewegbild geht, also Bewegbild, also Filme, Serien, Dokumentationen, fertig, dann möchte ich nicht noch Fernsehprogramme. Und das wird, also macht sich das, stellt sich die Streaming-Industrie meines Erachtens das eigene Bein, dass sie immer mehr hineinnimmt, um noch größer zu werden. Mhm. Aber dann, dass die Idee von Streaming auf diese drei Medien bezogen, verwässert. Und das kann sozusagen eine Gefahr sein, die von innen kommt, nicht von außen, weil Streaming als Idee und System wird in den nächsten Jahren noch mehr zum Leitmedium, noch mehr umfassen, weil auch gerade junge Generationen keinen Besitz mehr möchten. Die möchten leicht leben. Ich möchte morgen sofort auswandern. Ich möchte alles in meinem Laptop haben. Ich möchte alles auf dem Handy haben. Man möchte nicht mehr sammeln. Das sind keine Sammlergenerationen mehr und so weiter, ja. Und diese Leichtigkeit unterstützt Streaming auch. Also hat sehr viel auch mit der Lebensrealität zu tun. Ja.
Das ist natürlich für mich und möglicherweise sogar für uns zum Teil sehr problematisch, weil wir das ja, wir sind anders sozialisiert worden. Genau. Wir sind in den 80er, 90er Jahren sozialisiert worden mit einer Intensität auch des Sammelns, mit einer Wertigkeit von Objekten und Material. Ja. Wir erfreuen uns an schönen LP-Boxen. Genau. An Mediabook-Filmen mit tollen Booklets und Dokumentationen vielleicht dazu, wo man einfach tiefer gehen kann, wo man sich beschäftigen kann. Ja. Das ist ja das große Problem. Ich will ein Beispiel geben. Ich habe mit Johannes F. Sievert, der hat den Kinofilm Rewind gemacht, ein Thriller mit Zeitreisethematik. Und er hat diesen Film mit mir gemeinsam auch diskutiert in einem Werkstattgespräch, das wir im Studio gedreht haben, schön mit Filmszenen hinten dran, ist toll gemacht. Super, Und wir haben dann gesagt, okay, das stellen wir der Firma zur Verfügung für die DVD.
Ja.
Und dann sagte die Firma, nee, der wird sofort als Streaming verkauft. Und dann sagten wir, okay. War enttäuschend schon, ja, weil das Material dann nicht mehr da wäre. Und dann haben wir gesagt, okay, wir stellen ihn kostenlos zum Streaming zur Verfügung, als Bonusmaterial. Und ich glaube, er wurde an Amazon Prime verkauft. Auf jeden Fall haben die gesagt, das interessiert sie nicht.
Aber das ist, dafür gibt es andere Möglichkeiten, da müsstest du YouTube nutzen.
Ja.
Das ist ja genauso.
YouTube. Haben wir, ist auf YouTube.
Genau. Also
man kann das Gespräch sehen.
Genau, und das ist ja so, dass man sagt, also für Netflix und Amazon Prime bringen solche Bonusmaterialien nichts. Das ist nicht, sind nicht die Dienste dafür. So ein Dienst wie so eine Streaming-Plattform wie YouTube, die natürlich ein Kessel Buntes anbietet, aber immer mehr Filme. Also als eigener Streaming-Dienst funktioniert.
Auch legal
halt. Legal, Serie muss man auch kaufen oder mieten oder was auch immer. Ja. Und da gibt es einfach die Möglichkeit. Das Problem ist natürlich dabei, dass es eine relative Unsichtbarkeit hat. Weil alles, was bei YouTube unter 1 Million ist, ist kulturell nicht relevant. Es ist einfach nicht relevant. Und das sehen wir aber auch bei Musik.
Ja.
Also deshalb ist ja sowas wie Gangster-Rap so erfolgreich, also deutscher Straßenrap.
Ja.
Und die haben immer x Millionen Aufrufe. Und dann meinst du, das ist halt kulturelle Relevanz.
Ja.
Und alle, wenn du 1000 hast oder 1000, das ist gar nicht, bist du einfach nicht existent.
Richtig.
Und das ist die Gefahr bei YouTube. Man kann es dort einstellen. Es gibt eine Möglichkeit, also das Bonusmaterialthema aus den Streamingdiensten heraus in also YouTube zu stellen, aber du bist dann halt relativ unsichtbar.
Klar, also ich kann das jetzt direkt sagen. Ich glaube, das Werkstattgespräch hat vielleicht 250 Aufrufe.
Ja,
und dann, das ist also unsichtbar.
Genau.
Und jetzt ist es so, dass auch der Film natürlich nicht die Präsenz hat, weil er nicht so vermarktet wurde, dass er sie überhaupt bekommen konnte. Aber das ist natürlich gleichzeitig noch für jemanden wie mich, der ich ja auch Bonusmaterial für Blu-rays herstelle. Ich meine, davon verdiene ich auch Geld.
Ja,
Das ist, also ich mache keinen 2 Stunden Audiokommentar, den muss ich ja vorbereiten. Das ist eine aufwendige Sache. Also da muss man, ich habe für Twin Peaks Fire Walk With Me, das ist über 2 Stunden. Da habe ich mehrere Bücher gekauft, gelesen, wieder gelesen. Ich habe mir wirklich seitenweise Notizen gemacht. Es ist so, als würde man ein Buch schreiben.
Ja.
Und ja, das kann man nicht unter ein paar hundert Euro Honorar machen. Und weil sonst, das wäre sonst einfach irre, ja. Also weil man für so viel, also Hobby reicht da nicht aus. So, und das geht aber verloren in dem Moment, wo diese Vermarktungsform wegbricht. Also das heißt, dann verschwinden diese ganzen Aufbereitungen. Ja. Also wir hatten eigentlich eine paradiesische Situation zwischen 2000 und 2017 ungefähr.
Ja, ja.
Und danach, das kann ich auch so sagen, weil ich da Einblick in die Praxis habe, bricht der Markt jedes Jahr 20% ein.
Ja. Aber also da, du weißt ja, ich habe da eine etwas andere Position. Und zwar, also ich, für mich ist es wichtig, es ist einfach, wenn du dir Kulturentwicklung anschaust, Gesellschaftsentwicklung anschaust, Systeme verändern sich. Das ist ihr Wesen. Wenn sie statisch bleiben würden, würden sie einfach kontraproduktiv sein in dem, was sie sind. Ja, oder würden sich selbst zugrunde richten. Und wenn eine Zeit sich verändert, ein Zeitgeist sich verändert, ein Medienumfeld sich verändert, dann ist es an einem selbst zu sagen, okay, was sind jetzt Kanäle, Formen der Kommunikation, die das aufgreifen? Und denke daran, warum wir beide sehr stark, also wirklich sehr, sehr stark im Medienbereich arbeiten und gesagt haben, nicht der klassische akademische Betrieb, nicht Tagungen, Und diese Themen, nicht immer 100.000 Sammelbände, die wir alle gemacht haben, wo wir geschrieben haben, das sind die Medien, sondern wir wollen eine neue Form der Popularisierung von Wissen wählen, um einen Bildungsauftrag auch, der in der Idee der Hochschule steckt, auf eine andere Ebene zu stellen. Mhm. Weil die Hochschullandschaft, also zumindest in unseren Fällen, in denen wir uns bewegen, sind vermeistens aus meiner Perspektive, aber ich glaube, das sind wir ganz nah beieinander, Unbildungsanstalten, kleine, enge Zirkel, die dann mit 20 Leuten über ein Thema XY sprechen und es sozusagen nur in einer Selbstverständlichkeit machen, ja, ja, wir haben ja den Raum, das einfach machen zu können und dadurch das Potenzial, was Film, was Serie haben können, als Bildungsmedien, als Dialogangebote, als Beobachter von gesellschaftlichen Entwicklungen, all das, was uns interessiert, was wir permanent in den Medien kommunizieren, warum ihr so einen Podcast macht, warum ich hier sitze, darum geht's ja. Und dann ist das so, hey, dann hat sich die Zeit eben verändert, es gibt DVD, Blu-ray gibt es zwar auch noch, aber dieses Bonusmaterial, aber man muss es anders denken, die Idee des Bonusmaterials. Mhm. Und das finde ich persönlich total reizvoll und total spannend. Und das war auch der Weg zu sagen, also mit dem Drömer Verlag, ich mache ein populäres Sachbuch zum Thema Streaming, was total natürlich argumentativ gesättigt ist, faktengesättigt ist, aber ich mache es so, dass es leserorientiert ist und dass es auch starke Thesen hat, die in einer klassischen Universität nicht denkbar sind. Und wenn man sie sagen würde, würde man total als Populist verschrien werden in der Szene, nur weil man Dinge zuspitzt, um dadurch natürlich auch eine Reaktion zu erzeugen, einen Austausch, eine Auseinandersetzung und dann auch Bücher oder Diskussionen über Filme, über Serien, über Streaming als System, als ein Dialogangebot anzubieten.
Naja, also ich denke auch, man kann nicht nur den Begriff Bildung, wie du es jetzt gesagt hast, sondern auch den Begriff Wissenschaft, wenn man ihn ernst nimmt und als Wissen schaffen begreift, dann geht es durchaus darum, das Wissen auch für die Öffentlichkeit zu schaffen und zugänglich zu machen. Und klar, das wird als populärwissenschaftlich diffamiert, also grundsätzlich erstmal, egal, ohne Überprüfung in den meisten Fällen. Andererseits ist ja die Blasendiskussion, also das Hermetische, was du beschrieben hast, ineffektiv. Total. Das ist natürlich etwas, das erreicht tatsächlich niemanden. Ja. Und es ist ja interessant und auffällig, wie viele Bücher, wie viel mehr Bücher auch mittlerweile erscheinen, weil sie müssen nur kleine Auflagen haben. Früher war es so, man brauchte die Auflage, damit man überhaupt den Druck rechtfertigt, also den Druckvorgang. Heute ist es Digitaldruck. Ja. Du kannst On-Demand-Print machen. Selbst große Verlage wie Springer, Wissenschaftsverlag, produzieren On-Demand. Also sie machen dann 20 Druckversionen, schicken die an die Autoren und der Rest wird online vertrieben oder als Kapitel verkauft. Also sagen wir mal so, das ist natürlich auch eine aktuelle Umstellung. Ja. Ja, so wird es halt auch genutzt. Andererseits ist das etwas, was sich von dem entfernt, was man gewohnt war, was auch früher einen anderen Effekt hatte. Man hat ja früher in den 80ern Buchreihen gehabt, wie Fischer Cinema oder Heine Filmbibliothek. Ja. Ja. Würde man jetzt heute wissenschaftlich auch nicht ernst nehmen. Aber das waren natürlich die Dinge, die auch mich geprägt haben.
Genau,
und natürlich. Leute meiner Generation. Ne?
Aber das ist ja das, was ich meine. Man braucht, also wenn wir auch dieses Kino-Streaming, es ist kein Versus für mich. Es ist kein Kampf der Supergiganten und so weiter. Es geht nicht darum. Es geht darum, was kann, und Streaming hat sehr viel vom Kino gelernt und auch, dass sie die Studios aufkaufen, dass sie die Regisseure gut behandeln, die Schauspieler gut behandeln, denen unglaublich viel Geld geben und so weiter, ist wir lernen, was vielleicht ineffektiv war, was nicht möglich war in Studiosystemen, Studiosystem Hollywood, du kennst es beim Fernsehen, wie fast unmöglich es ist, irgendwie was durchzubekommen, wie lange das dauert, bis Stoffe entwickelt werden, Serien. Ich meine, du hast ja selber auch mal als Drehbuchautor was du tätig.
Der Fahnder.
Ja, und genau das ist ja diese Verhinderung, die passiert und da haben wir jetzt die Möglichkeit, also was lernen beide, also Kino und Streaming voneinander und was kann man dann selbst als diejenigen, die das reflektieren, kontextualisieren, einordnen, kritisieren, was lernt man darauf, um seine eigenen Formate zu verändern? Und das, was in der Wissenschaft größtenteils passiert, ist ein Abschluss vom öffentlichen Diskurs aus einer unfassbaren Arroganz heraus, dass man das wahre Wissen macht und dann will man also Filme wie in seine Höhle schleppen und sagen, ja, das musst du so betrachten, sonst verstehst du den Film gar nicht. Und man nimmt ganz vielen, die sich nicht auf eine Perspektive einlassen, und das ist nämlich genauso Verführung und Manipulation. Schau es dir systemtheoretisch an oder schau es dir genre-theoretisch und so weiter an. Man verengt sozusagen das Potenzial des Films auf so einen ganz kleinen Bereich und dann sagt man, wenn du das nicht verstehst, verstehst du gar nichts. Und dann erzählen wir dir gar nichts und so weiter. Und nimmt einfach die Verantwortung der Wissenschaft weg, auch sozusagen in einen Dialog mit einer breiten Öffentlichkeit zu treten.
Und auch die Relevanz wirklich deutlich zu machen.
Genau.
Weil ich denke ja immer noch, dass das Medium Film, egal wie man es rezipiert, also vom Kino bis zum Streaming, eine eigene Wertigkeit, Kraft und Eigensinnigkeit hat, die es wert ist, diskutiert zu werden. Und die auch nicht wirklich reduziert werden sollte auf genau diese von dir eben auch erwähnten Teilbereiche.
Ja.
Wir hatten ja diese Sendung über Was ist Filmkritik?
Mhm,
ja, das war eine etwas provokante Frage, weil sie ja sich auf aktuelle Tendenzen bezog auch. Und da ging es ja darum, das zu kritisieren, also bestimmte hermetische Perspektiven bewusst aufzubrechen, das zu fordern wirklich. Und eine kulturelle Relevanz damit wieder deutlich zu machen und zuzulassen. Ja? Und quasi den Genre-Fans den Genrefilm im besten und konstruktivsten Sinne wieder wegzunehmen, um ihn zu öffnen, in seine wirkliche Relevanz auch zu zeigen, genau wie das künstlerische Kino.
Ja.
Denn genau diese Reduktion auf Blasen, auf elitäre Zirkel und so weiter, macht es kleiner, als es ist.
Ja. Und das Feuilleton hat da ja ganz viel zu beigetragen. Das Feuilleton war eine andere Art von Wissenschaft. Das klassische Feuilleton, wenn es um Film ging, um Literatur ging, um Wissenschaftsbücher ging. Weil sozusagen es war Aufklärung für die über die Aufklärung der Aufklärung Aufgeklärten. Das war einfach ein ganz verengtes Publikum. Und dann waren es aber auch ganz harte so Doorkeeper, die gesagt haben, gut, schlecht. Und die aber sich nicht dafür interessiert haben, es einem breiten Publikum aufzuschließen, sondern die selbst Richter über Werke waren, die Sachen haben, legitim, illegitim. Mhm. Und das ist genauso kontraproduktiv gewesen.
Absolut.
Und diese Kämpfe hat man auch im Kleinen. Also wir sitzen hier in Mainz. Ich erinnere an die Testcard. Aber guck dir das an. Das war ja so immer ideologisch hochgeladen. Was durften für Texte da rein? Wer durfte schreiben? Wie musste Film betrachtet werden? Wie musste Kunst betrachtet werden? Und man denkt, Mensch, das war ja eine popkulturelle Zeitung in der Zeit, also Tester, ne? Beiträge zur Popgeschichte. Und das waren wieder Verhindererdiskurse oder Diskurse, die gesagt haben, wir wissen, wie es richtig ist. Ja. Und das war mir immer so zuwider und so fremd, wie man sagen kann, wie kann man versuchen, Kultur abzuschließen, aus dem Wissen so und dann seine Identität daraus zu bestimmen.
Mhm.
Darum geht's ja. Ich schließe etwas ab, ich sage hier, du kannst das nur so und so verstehen und daraus konstruiert man seine Identität als geniale Filmwissenschaftlerin, als großartiger Popjournalist und so weiter.
Mhm.
Und es geht im Endeffekt um Selbsterhöhung und Ausschluss. Und das lehne ich zutiefst ab.
Mhm. Das finde ich einen wichtigen Punkt, weil wir damit ja auch den ebenso provokant gewählten ursprünglichen Titel Kinos versus Streaming, auch, was mich ja sehr freut, etwas aufheben können. Denn auch wenn ich weiterhin so sagen würde, das Dispositiv Kino mit seinem rituell quasi religiösen Charakter, wie ich es vorhin versucht habe zu definieren, bleibt ja bestehen. Hoffentlich, sagen wir mal, bleiben die Institutionen bestehen, die auf Wunsch das auch verfügbar halten. Aber auch die Rezeptionsform des Streamings öffnet es für Möglichkeiten. Wir haben ja auch ambitionierte Anbieterinnen und Anbieter wie Mubi.
Ja, oder Alles Kino, die deutsche Variante, also die Dokumentation des deutschen Films von den 20ern, von Geißendörfer, da haben wir auf den Weg gebracht bis 2018. Wir haben Mubi.
Genau.
Genau, das ist ja, es gibt ja viele auch.
In Amerika gibt es auch Criterion.
Ja.
Ja, das ist leider durch die IP-Adresse für uns erstmal verhindert, aber Punkt. Aber das sind natürlich hochinteressante Angebote.
Klar.
Und gerade Criterion arbeitet mit einer sehr starken Dokumentation ihres Filmangebots, indem sie Essays zugänglich machen, die sonst eben in den Editionen waren, dann kann man die kostenlos auch von außen lesen, dann wird man neugierig, dann gibt es Trailer, dann gibt es Dokumentationen und das sind und verschiedene Untertitel und Sprachfassungen und so weiter. Das wäre tatsächlich für mich die legitime Fortführung mit aktuellen Mitteln, wie man auch eine cinephile und authentische Aufbereitung von solchen, von Filmkunst bereithält für ein großes Publikum. Und das würde im Grunde auch keine Konkurrenz bedeuten.
Genau.
Das würde eine Ergänzung bedeuten. Genau wie ich auch Blu-ray und Kino immer als Ergänzung betrachtet habe. Also ich war nie derjenige, der sagte, jetzt habe ich Blu-ray, jetzt habe ich meinen großen Fernseher oder eine Projektion und eine Surround-Anlage zu Hause. Jetzt brauche ich das nicht mehr. Das Dispositiv ist verabschiedet.
Genau. Ja? Und Gin braucht Tonic. Haben wir gestern Abend festgestellt. Und es muss gemischt werden.
Das merkt man aber jetzt nicht mehr.
Nein, das kommt auf die Mischverhältnisse an.
Ja.
Und darum geht's mir. Ich möchte nicht zwei Entitäten, die nebeneinander stehen oder immer kämpfen, sondern mich interessieren Vermischungen, ja. Mischverhältnisse, ja, mhm. Grenzüberschreitungen auch. Mhm. Das ist ja einfach spannend. Was ist, ja. wenn Kinostreamer sich noch stärker zusammendenken, nicht mehr diese Konkurrenzerlebnis, weil das Kino wird bestehen bleiben. Ja, natürlich, das Kino ja. wird doch nicht verschwinden durch Streaming. Aber Streaming ist halt eben wichtiger als das Kino momentan mhm. für den größten Teil der Bevölkerung. Nicht für dich als Filmwissenschaftler und mhm. cinephiler Mensch, aber es ist einfach, ja. da muss man, das ist weder gut, es ist eine Tatsache. Und je mehr man sich verbindet und nicht ausschließt, desto spannendere neue Dinge können entstehen.
Aber deswegen würde ich ja auch das, was du vorschlägst, auch in deinem Buchansatz, ja. Eben nicht eben als diese Idee der ideologischen Kritik, genau. die ich ja angegriffen habe ja. mit dem Was ist Kino-Podcast schon, sondern eine Aufrechterhaltung des ideologiekritischen Ansatzes, ja. die einen als Zuschauer Richtig. In die Situation versetzt, Informationen zu bekommen, ja. einen Zugang zu Informationen, eigene Erfahrungen einzubringen, eigene Positionen zu entwickeln und eben gerade nicht die vorgefasste Gatekeeper-Position zu übernehmen ja. oder quasi andere Identitäten bewundern zu müssen mhm. und sich denen anzudienen, genau. damit man gewissermaßen in einen bestimmten Kontext passt, ja. sondern das zu öffnen, mündig zu machen, ja. also die Idee eines aufklärerischen genau. Kunstbegriffs und Bildungsbegriffs, ja. Wirklich ernst zu nehmen. Und das wäre auch mein Ansatz, auch ja. mein Ansatz als Hochschullehrer.
Natürlich.
Und als Wissenschaftler. Ja. Und das ist auch genau der Grund, die Grenzen des populären Vermittelns zu berühren ja. und manchmal zu überschreiten, um genau das zu leisten. Ja. Ja? Um eben nicht den elitistischen Bildungsbegriff zu präferieren.
Ja, ein ideologiekritischer, filmkritischer Ansatz will nur die eigene Legitimität sichern.
Ich würde sagen, ideologischer.
Ideologischer, ja. Einfach sagen, meine Legitimität sagt hier, mein Ansatz ist richtig, so muss man Film sehen. Genau. Und dann ist das im Endeffekt nichts anderes wie Kunden, die auch gekauft haben. Das heißt, Leute, die dem ideologiekritischen Ansatz ja. folgen auch dem und dem, schauen das und das nicht.
Und das und müssen, nicht, genau.
Genau, müssen andere verachten. Das ist einfach ein Spiel der Macht und nicht eine Auseinandersetzung mit den Gegenständen. Mhm. Und dieses Spiel der Macht, in Macht geht es immer nur um eins, um die Selbsterhöhung. Und wenn die Selbsterhöhung dann über den Gegenstand gestellt wird, dann sind alle Gegenstände austauschbar, dann geht es permanent darum zu erklären, warum meine Sicht der Welt die richtige ist und andere falsch sind. Und da muss aber auch sehr stark gehasst werden, wenn jemand sagt, nee, sehe ich gar nicht so, sehe ich anders. Mhm. Wenn man das sozusagen im Kampf um Bedeutung jemanden wegbeißen will, das ist ja natürlich auch sehr verbreitet. Ja,
Diskurskontrolle.
Diskurskontrolle, ja, Diskurspolizei hat Foucault das genannt. Mhm. Genau das ist es. Aber die Polizei arbeitet noch auf der Grundlage der Demokratie. Was in diesen Ansätzen passiert, die hermeneutisch sind, interpretativ, institutionell ja. sind, geht es darum, nicht einfach nur zu kontrollieren, ob etwas stimmt, sondern die Wirklichkeit neu zu konstruieren. Mhm. Genau. Und dann wird es problematisch.
Naja, sagen wir mal, das ist genau der Punkt. Es ist wichtig, Fragen zu stellen, die unterschiedliche Ansätze möglich machen, die nicht Suggestivfragen sind, sondern die wirklich den Diskurs öffnen.
Ja.
Und so wäre das auch in Bezug auf die diskutierten Themen und Elemente zu sehen. Ne? Deswegen, natürlich kann man und darf man das auch nicht vorgeben. Ich meine, das Thema war etwas provokant formuliert, weil natürlich die Diskussion in cinephilen Kreisen geführt wird.
Natürlich.
Ja? Kino ist das Heilige, ja. Streaming ist die Scheiße, ja, das ist die Gosse. Zur Not kann man auch mal einen Film streamen, aber im Endeffekt gehört auf die Leinwand. Ja. Kann man so sehen, aber ich würde es auch nicht quasi predigen wollen.
Natürlich nicht.
Und das sind Dinge, die erst möglich werden, wenn man den Diskurs öffnet. Das finde ich aber einen sehr guten Schluss. Also, und ich denke, es ist auch eine ganz gute Perspektive. Die kann man gerne überprüfen, wenn man dein Buch liest. Also ob du das überhaupt erfüllst.
Ja, natürlich.
Also nicht, dass du hier uns irgendwas erzählst.
Im Blödsinn natürlich steht gar nicht im Buch.
Und man kann das gerne auch an meinen eigenen Veröffentlichungen sehen. Ich habe ja bewusst diese Trilogie, die Grenztrilogie, im Martin Schmitz Verlag veröffentlicht, von Filmessays. Das ist ja etwas, was es einfach in der Form aktuell nicht gibt. Wer veröffentlicht Filmessays und warum? Man veröffentlicht die Essayform, um eine quasi Öffnung herbeizuführen und auch eine offene Form zu benutzen, um ins Gespräch zu kommen. Ja? Ja,
der Essay steht ja, das ist ja die Tradition des Essays, genau eben für dieses offene Denken, für dieses Denken, was keine Letztbegründung will, was ich theoretisch gar nicht so absichern möchte, sondern es ist einfach kluge Perspektiven, innovative, tiefe, auch schräge Ideen Perspektiven, Ideen anbietet und sagt, schaut mal, ob das was mit euch macht, ob euch das irgendwo bei hilft, ob ihr da in einen Austausch wollt und so weiter. Ich bin auch ein großer Freund des essayistischen Denkens, weil letztendlich ist die Idee des populären Sachbuchs und ob man nun die populären Sachbücher auch von jemandem wie, der unglaublich erfolgreich ist, wie Richard David Precht liest oder von Sascha Lobo, das sind alles im Endeffekt essayistische Denker, die versuchen, die wichtigen großen Ideen in eine breite Öffentlichkeit zum Austausch, zum Dialog zu bringen. Und wie wir beide auch über Jahrzehnte hinweg auch Wissenschaft erlebt haben, ist leider Wissenschaft genau das Umgekehrte, sind eher ausschließende und einschließende Diskurse, als sie öffnende und inspirierende Diskurse darstellen. Nicht im Allgemeinen, sondern aber in vielen Bereichen, wenn man gerade in die Filmwissenschaft schaut oder in die Medienwissenschaft schaut, kann man das immer wieder identifizieren und dass sozusagen die Idee des Essayistischen eigentlich etwas ist, was der akademischen Ausbildung im Bereich Film oder Medien zuwiderläuft.
Ja, es ist etwas, was man konstruktiv einsetzen muss, damit es tatsächlich diesen Effekt hat. Aber es ist natürlich die Frage, wird das entsprechend gefördert oder behindert?
Ja, aber du kannst nur etwas einsetzen, wenn eine Öffnung da ist und sagt, mein Gott, also das ist die Idee von Foucault, Theorie als Werkzeugkasten. Dann also schreib ein Buch und wenn ich mir drei Sätze rausnehme und damit arbeite oder weitermachen möchte, dann nimmst du dir drei Sätze raus. Wenn jemand sagt, hey Mensch, das ein Kapitel ist toll, nimm ein Kapitel. Dann musst du nicht immer sagen, oh, wenn du die Systemtheorie nicht verstanden hast, dann kannst du ja kein einzelnes Buch von dem und Luhmann lesen. Du musst erstmal die Idee der Systemtheorie verstehen, um dann Luhmann lesen zu können. Da sage ich, das ist totaler Unsinn, wenn ein Buch es nicht hergibt, gute Überlegungen und Ideen anzubieten. Du musst erst ein System verstehen, bevor du ein Buch verstehen kannst. Dann ist das Problem des Autors und des Buches und nicht desjenigen, der es liest.
Mhm. Ja. Na gut, das waren jetzt eine Menge Thesen. Wir sind gerne offen für Meinungen dazu.
Natürlich.
Also man kann das gerne uns mitteilen auf den bekannten Kanälen. Ich meine, wir sind sehr präsent in sozialen Medien, ja, persönlich. Also es geht gerne an Markus Kleine, an mich oder auch an den Projektionen Kinogespräche Podcast. Und wir freuen uns sehr für jeden, der sich mit uns durchgehalten hat bis zu diesem Punkt. Und Positionen, wie gesagt, eine Sendung, die also etwas konsequentere Thesen mit einzelnen Leuten diskutiert, während wir im Projektionen-Podcast ja Themen gemeinsam entwickeln, manchmal mit einer dritten Person als Gast. Also beide Formate sind ja hier auf der Plattform versammelt. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss, Markus.
Ja, mach's gut.